Fehlen dir noch Fachkräfte oder gefallen dir die Bewerbungen, die du bekommst, nicht so richtig gut? Dann solltest du jetzt dranbleiben.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro, Alexander Böker.
Willkommen wieder beim Nerds Podcast, heute mit einem Special-Thema Social Recruiting. Für euch da draußen, wenn ihr sagt, hey, wir brauchen mehr Fachkräfte, wir brauchen besser Qualifizierte, ist das das Thema. Und die gute Nachricht zuerst, die Leute, die ihr sucht, die gibt's da draußen, die arbeiten nur gerade woanders. Und wir sprechen heute darüber, was ist Social Recruiting, was ist, wird dadurch möglich und wie funktioniert das Ganze. Und dabei ist der großartige Tobi Tellers, unser Social Recruiting Specialist.
Ja, danke Alexander. Freut mich, dass ich mal wieder zu dem Thema dabei sein darf. Ist ja schon das zweite Mal, dass wir jetzt dazu reden.
Richtig. Und heute tief rein ins Thema.
Genau. Ja, wir können ja mal gucken. Beim letzten Mal haben wir ja eigentlich das Thema komplett einmal umrissen, haben uns mal Gedanken darüber gemacht, was ist das Thema überhaupt, wann kann ich das einsetzen? Und ich glaube, da haben sich beim letzten Mal echt ein paar spannende Fragen ergeben. Da können wir heute mal, wie du jetzt sagst, selber wirklich tief rein. Und können uns vielleicht trotzdem am Anfang nochmal überlegen, so einen generellen Überblick nochmal zu machen. Erste Frage wäre ja unterschiedliche Definitionen. Also mir fällt ein, wenn ich jetzt überlege Social Recruiting, was ist denn eigentlich so das Gegenstück? Dann denke ich so ein bisschen an Active Sourcing und da können wir vielleicht mal kurz überlegen, wo sind denn da die Unterschiede?
Sollten wir wenigstens einmal kurz sagen, weil das oft auch synonym verwendet wird. Wir sprechen vom Thema Social Recruiting, um es zu sagen, wenn wir Recruiting über Social Media Plattform betreiben und zwar in unserem Sinne über bezahlte Anzeigen.
Ja.
Dagegen steht das Thema Active Sourcing, das heißt, eine oder mehrere Personen suchen gerne auch über dieselben Plattformen, muss man sagen, oder über andere, nach geeigneten Kandidaten und sprechen sie im 1:1 an.
Ja.
Ne? Erstmal so der Überblick. So.
Genau.
Hat Vor- und Nachteile beides.
Ja, ich denke jetzt einfach mal bei den Vorteilen, wenn wir jetzt mal auf Active Sourcing gucken, dann ist beim Active Sourcing natürlich ein super Vorteil, dass sich die Person, die da direkt angesprochen wird, natürlich erstmal total wertgeschätzt fühlt. Ja? Ich bin jetzt irgendwo bei LinkedIn oder bei Xing und bekomme jetzt hier eine persönliche Nachricht. Ist natürlich erstmal super wertschätzend für die einzelne Person dann in dem Moment. Das denke ich mal jetzt beim Active Sourcing auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ne?
Ja. Wohingegen, wenn wir Social Recruiting betreiben, ne, es ist ein automatisierter Outreach, den wir machen, aber wir können halt viel mehr Masse erreichen. Und wir können eben auch gut die erreichen, die vielleicht gar nicht auf der Suche sind jetzt gerade. Ne? Das ist ja eigentlich der generelle Vorteil von den Social Media Plattformen. Und weswegen wir Social Recruiting machen, ein guter Teil der potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen ist nicht auf der Suche, sie arbeiten woanders.
Ja.
Da ist es auch nicht scheiße.
Nee.
So, also müssen wir irgendwie Gründe geben, aber erstmal müssen wir sie erreichen.
Richtig.
So.
Und das ist eigentlich so das, wie man das so ganz gut, auseinanderhalten kann. Ne? Also Active Sourcing, wirklich sehr, sehr präzise auf einzelne Personen ausgerichtet und Social Recruiting jetzt nicht auf die breite Masse, aber natürlich doch schon mit einer breiteren Ansprache, wo mehrere Leute direkt mal so ins Sichtfeld rücken von einem Unternehmen.
Ne? Genau. Und wir sollten, glaube ich, noch einmal sagen, warum wird das Thema groß und wird da immer größer und warum setzen immer mehr Unternehmen da drauf?
Ja.
Und es hängt mit der Problematik zusammen. Wir sprechen alle von Fachkräftemangel, aber Fakt ist, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu finden, wird immer schwieriger.
Ja.
So, und sich darauf zu verlassen, dass die über eine Jobplattform selbst auf die Suche gehen, das müssen die nicht.
Nee.
Und das müssen die immer weniger. Und es ist über die Hälfte der Leute, die man eigentlich zum Wechsel bewegen könnte, die sich gar nicht auf die Suche begeben. Je nachdem, in welcher Branche man ist, ist die Zahl noch deutlich höher. Wenn man jetzt Entwickler ist, also Programmierer ist, dann würde es mich wundern, wenn irgendeiner von denen sich irgendwie selbst auf die Suche begeben müsste.
Ja, super spannend, weil aktuell geistert ja auch wieder so das Thema, mit der Rezession, mit der Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden, durch den Raum. Da wird an der einen oder anderen Stelle schon wieder die These aufgemacht, ja, Social Recruiting oder Recruiting generell ist gar nicht mehr so relevant, weil jetzt wieder Fachkräfte verfügbar sind und deswegen die Leute sich wieder aktiv bewerben. Aber ich habe jetzt beispielsweise letzte Woche noch mit einem guten Freund gesprochen, der ist Geschäftsführer bei einem mittelständischen Industriebetrieb. Bei ihm in der Region 3 Firmen pleite. Er ist davon ausgegangen, jetzt müssten die ihm ja eigentlich die Bude einrennen, die guten Fachkräfte. Ja, er sagt dann aber auch selber, kann er jetzt noch überhaupt nichts verspüren. Er muss sich jetzt wieder aktiv selber auf die Suche machen. Und ist, obwohl die wirtschaftliche Lage sich eigentlich so auf seine Seite zu schlagen scheint, doch mit der Thematik konfrontiert, ja, ich muss die Leute irgendwie zu mir holen. Ne? Also das Thema ist trotz der Lage, in der wir uns befinden, weiter relevant. Und was wir ja auch sehen ist, viele Unternehmen haben trotzdem immer noch keine Strategien, wie die jetzt wirklich mal auch sichtbar werden bei potenziellen interessanten Top-Fachkräften.
Ja, lass uns doch mal darüber sprechen, über Erfolgsfaktoren, ne? Weil ist erstmal ein Buzzword, Social Recruiting, aber was sind denn die Erfolgsfaktoren, die wir dabei sehen?
Ja, ich denke, zum ersten Mal müssen wir mal über eine generelle Strategie wieder reden. Ja, ist immer so ein bisschen langweilig am Anfang, immer dieses strategische Thema aufzumachen. Aber das Wichtigste ist ja, Unternehmen müssen sich wirklich Gedanken machen, wer ist denn die Person, die ich da überhaupt erreichen will? Ja, also wer soll bei mir arbeiten? Welche Skills hat die Person? Also was kann die fachlich? Wie soll die aber auch, ich sag mal, kulturell geprägt sein. Ne? Kommt die eher in ein konservatives Arbeitsumfeld, kommt die in ein lockeres Arbeitsumfeld? Da muss ich mir im Vorfeld halt wirklich schon Gedanken machen, wen ich da überhaupt bei mir arbeiten haben möchte. Und auf der Basis muss ich mir jetzt im zweiten Schritt natürlich Gedanken machen, wie ist das Arbeiten bei mir? Was biete ich den Personen? Ja, und da muss ich erstmal wir nennen das immer so ein Bewerber-Avatar einmal formen, wo ich wirklich genau weiß, was ist denn eigentlich so der ideale Bewerber, der sowohl fachlich als auch am Ende kulturell bei mir dann anfängt und mir dann natürlich überlegen, was habe ich als Unternehmen diesen Personen zu bieten. Weil bei allem, was wir machen, da können wir noch so schöne Targetings irgendwo am Ende des Tages haben oder noch so bunte, tolle Ad-Creatives haben. Wir müssen ja irgendwo ein Bild zeichnen, was die Leute noch in den Kopf bekommen, damit die dann auch sagen, so, ja, ist eigentlich genau der Job, den ich immer haben wollte.
Du hast gerade eine Sache, ich finde die Reihenfolge gut, in der du das gesagt hast, weil es beginnt damit, dass wir uns überlegen müssen, was will die andere Seite? Mhm. Und das ist halt atypisch in vielen Prozessen in dem Bereich, weil man ja sagt, ich habe ja einen Bedarf, welche Stelle muss ich besetzen? Ja. Aber der erste Gedanke muss sein, was will die andere Seite? Ja. Weil man vom Mindset her diesen Shift machen muss. Wenn wir Social Recruiting betreiben, geht es nicht darum, wer bewirbt sich bei uns, sondern wir bewerben uns über diesen Prozess bei den Leuten, die vielleicht dann bei uns arbeiten können. Ja. Und das ist halt schon ein Wandel. Und die zweite Ebene, über die ich noch kurz sprechen wollte, ist, wenn ich mir diese Gedanken gemacht habe, ne, im besten Fall irgendwie, was treibt die Person an, die wir eigentlich suchen, was motiviert die, ist das nur Geld, sind das andere Dinge? Und dann ja danach, inwieweit kann ich diesem Wunsch entsprechen? Und wie weit kann ich das kommunizieren? Dann ist es ja auch noch, ist es trotzdem auch noch ein technisches Thema. Ne? Und dann, das darf man jetzt ja auch nicht ganz verkennen. Es ist relativ einfach zu sagen, ich habe eine Jobbeschreibung gemacht und ich poste das bei einer Stellenbörse. Ja. Und jetzt haben wir hier halt die Anforderung, hey, wir müssen entscheiden, auf welche Plattform gehen wir. Das ist wichtig, da sprechen wir noch drüber. Mhm. Wir brauchen bestimmte Erfahrungswerte, einmal wie sozusagen die Gestaltung der Werbemittel auszusehen hat, und wir müssen eben auch die technischen Fertigkeiten irgendwie mitbringen und Erfahrungswerte, was ist denn jetzt eigentlich ein guter Preis, den ich da erzielen kann, und wie geht der Prozess weiter. Ja. Und das ist normalerweise überhaupt nicht in HR-Departments verortet, das ist dann tendenziell eher im Marketing verortet, die haben aber weniger Erfahrung mit dem Thema Recruiting, ne? Und da geht es dann so ein bisschen auseinander.
Ja, wir haben die Erfahrung machen wir ja auch jeden Tag, die meisten Marketingabteilungen sind ganz gut da drin oder sehr gut bis sehr gut da drin, ihre Kunden potenziell anzusprechen, haben sich also Gedanken darüber gemacht, mit welcher Art von Kunden komme ich potenziell in Kontakt. Aber wenn es ums Thema Bewerbung geht, muss noch ein Umdenken stattfinden, da sind viele gar nicht so trainiert, und das ist aber eigentlich so mit einer der Haupteinfluss- und Erfolgsfaktoren in dem Bereich. Ne?
Wobei es ist nicht so viel anders, als wenn ich Marketing mache, wie klar die Kommunikation ist, entscheidet, und wie fasse ich die Dinge so, dass die andere Seite, also potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen, den Wunsch haben, jetzt hochgegriffen sich zu bewerben, aber überhaupt erstmal hängen bleiben, das Unternehmen wahrnehmen, wir müssen erstmal so, und darüber nachdenken, ist das eigentlich ein grundsätzlich attraktives Unternehmen, unabhängig davon, ob ich jetzt direkt dahin wechsle oder nicht? Was machen die? Ja. Weil wenn ich das nicht sehr klar auf den Punkt bringe, dann passiert nämlich einfach Folgendes, wie bei allen Maßnahmen, die man auf Social Media macht, ich werde gar nicht wahrgenommen. Wenn es nicht klar ist, dann kann ich mir das Geld auch schenken.
Ja, hundertprozentig richtig. Ja, es ist immer so ein kleiner Spagat, den man da geht. Ja. Aber deswegen ist auch so dieses eingangs genannte Strategiethema halt so wichtig, dass ich irgendwie mir so wirklich einen Plan mache, wie kriege ich denn die richtige Person von A nach B, und B ist am Ende des Tages immer mein Unternehmen, und das ist auf jeden Fall echt ein richtiger Faktor.
Dann lass uns doch mal drüber sprechen, Strategie. Mhm. Eine der ersten Entscheidungen, die man treffen muss, ist, wo bin ich denn jetzt tätig? Es gibt verschiedene Plattformen, die man jetzt hier berücksichtigen kann, und wahrscheinlich würdest du jetzt aber sagen, hey, den Neurochirurgen suche ich jetzt vielleicht nicht zwangsweise bei Snapchat. Obwohl, wer weiß, lass uns mal durchgehen.
Ja, können wir wirklich gerne machen. Da ist auch wieder spannend zu sagen, eine Recruiting- oder am Ende Employer-Branding-Strategie unterscheidet sich manchmal bei Social Media dann auch von einer, ich sag mal, Kundengewinnungsstrategie. Also die Kanäle, wo ich präsent bin, um am Ende des Tages potenziell Neukunden oder Bestandskunden zu pflegen und auf mich aufmerksam zu machen, müssen nicht die Kanäle sein, wo ich Fachkräfte gewinne. Ne? Ja. Also da ist zum Beispiel das Thema, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was haben wir da für eine gute Branche, wo das sich irgendwo unterscheidet. Ja, IT vielleicht könnte man drüber reden. Ne? Mhm. Je nachdem, ich habe zum Beispiel eine SaaS-Lösung, je nachdem, an wen die sich richtet, wer die Kundschaft dafür ist, bin ich bei der SaaS-Lösung möglicherweise, sagen wir mal, ist eine Lösung, die jetzt auf die Junioren hilft, ja, als Beispiel. Mhm. Nehmen wir mal an, irgendwie so ein Beispiel wie so eine Bildbearbeitungssoftware. Mhm. Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll zu sagen, die Fachkräfte finde ich im großen Stil bei einem Instagram. Ist dann am Ende des Tages ein Netzwerk, wo die Leute sich eben sehr, sehr oft aufhalten, wo man eben diese Menschen auch treffen kann. Aber ich brauche jetzt quasi wirklich Top-Notch-Programmierer. Mhm. Und die könnte man unter Umständen, wie gesagt, das ist jetzt nur eine Hypothese, könnte man dann wahrscheinlich eher bei einem LinkedIn identifizieren, wo sich wirklich die A-Player dann aufhalten. Und da wäre dann am Ende des Tages die Strategie von dem Endkundengeschäft nochmal anders als jetzt am Ende von dem Recruiting-Geschäft. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo man dann eben gucken muss, wo erreiche ich die Leute denn? Ja. Aber wir können ja gerne nochmal so die Plattform eine nach dem anderen so ein bisschen durchgehen.
Lass uns die Plattform mal durchgehen und lass uns nicht zu lange bei dem Thema Entwickler verbleiben. Recruiting im Developer-Bereich ist noch ein ganz fieses Thema. Aber wenn wir einfach mal sagen, okay, größte Plattform, die im Markt vorhanden ist im Bereich Social Media, ist Meta. Meta, besser bekannt als Facebook und Instagram. Aus Advertising-Sicht immer eine Plattform, weil man beides über eine Plattform steuert. Aber das ist ja, wen kann ich denn darüber finden, sagen wir so, oder ansprechen?
Ja, die Meta-Plattform, muss man eigentlich sagen, ist immer noch so das Hauptzugpferd eigentlich. Warum? Mhm. Weil das einfach die Plattformen sind, wo sich erstens die Leute immer noch unglaublich regelmäßig aufhalten. Also wir haben hier wirklich wöchentliche Nutzungszahlen, die eigentlich die anderen nach wie vor hinter im Rückspiegel zurückblicken lassen. Also insbesondere Instagram ist nach wie vor ja sehr, sehr stark. Und vor allem sehr gut, es hat eine unglaubliche Durchdringung eigentlich so durch die ganze Gesellschaft. Also wir haben ja unglaublich die Möglichkeit, von, ich sag mal, juniorigen oder ungelernten Fachkräften bis hin zu Akademikern eigentlich alle Leute immer regelmäßig zu erreichen. Und, das kommt dazu, das Targeting und insbesondere eigentlich die Algorithmen, die das Targeting mittlerweile steuern, die sind mittlerweile so gut trainiert, dass man auch sehr, sehr spitze Zielgruppen sehr präzise über die Plattform eben erreichen kann.
Ja, es gibt, muss man auch sagen, das ist ja für viele Unternehmen auch relevant, es gibt die Möglichkeit, regional einzugrenzen.
Ja.
Umkreis, also die Suche auf einen Umkreis festzulegen, das ist schon für viele viel wert. Ne? Wenn ich schon weiß, okay, die Leute ziehen ungern um und normalerweise hast du ein Einzugsgebiet von vielleicht 30 Kilometern, dann lässt sich das damit steuern. Die Preise auf der Plattform sind nicht übermäßig hoch im Vergleich zu anderen. Also das ist sozusagen so der Kern vieler Maßnahmen. Richtig. Jetzt haben wir ja, gucken wir nochmal auf der anderen Seite runter. Was ist die nächste größte Plattform, wo alle denken, da sind nur die Teenager, immer noch TikTok. TikTok für Recruiting, ja oder nein?
TikTok, hundertprozentiges Ja. Die Plattform ist einfach so der Rising Star in Deutschland unter den ganzen Social-Media-Plattformen. Wir haben eine unglaublich gute Durchdringung mittlerweile in den unterschiedlichsten Zielgruppen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Nutzungsdauer von der Plattform und am Ende des Tages auch mittlerweile über fast alle Alterssparten hinweg eigentlich eine sehr hohe Aktivität. Und da muss man die Plattform einfach mit in die strategischen Überlegungen mit einbeziehen. Macht auf jeden Fall Sinn, sich zu überlegen, wen kann ich auf TikTok erreichen, mit welcher Message und kann das Thema am Ende des Tages auch in seine Recruiting-Strategie mit einbeziehen.
Herausforderung hier sollte man sagen, die Visuals, also die Werbemittel bzw. die gesamte Ansprache auf TikTok muss man halt kanalspezifisch halten. Das ist für viele Unternehmen die größte Herausforderung, ne? Wie kommuniziere ich eigentlich auf der Plattform? Ja. Das muss man einmal berücksichtigen. Wir haben auf der Seite auch noch weniger bekannt, kommt aber sozusagen von unten, von den Alterskohorten von unten irgendwie noch hinzu. Snapchat gibt es lange, hat so ein bisschen Schattendasein geführt, ist in anderen Ländern, muss man auch sagen, also wenn man zum Beispiel über die Grenzen hinausgeht, hat es eine zum Teil deutlich größere Durchdringung. Ja oder nein?
Im Zweifel sage ich ja, aus folgendem Grund. Wir müssen uns prinzipiell ja überlegen, mit welcher Art von Inhalt gehen wir an Zielgruppen ran. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal verstanden habe, wie ich überhaupt hochkant, und bei diesen Plattformen Snapchat und TikTok sind wir ja immer im hochformatigen Videoformat unterwegs, wenn ich einmal verstanden habe, wie ich da kommuniziere, wie ich Relevanz innerhalb von kürzester Zeit, also ich sag mal 10 bis 15 Sekunden vermitteln kann, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen Content auf mehreren Plattformen zu streuen. Und wenn man jetzt mal sich anguckt, wie die Advertising-Systeme aufgebaut sind, dann ist es mit relativ wenig Aufwand möglich zu sagen, man bespielt auch mehrere dieser Plattformen und nimmt dann eigentlich so die Effekte, die man da hat, diese Synergieeffekte nimmt man dann mit. Thema Hochkant ist ja auch am Ende des Tages für YouTube auch genauso relevant. Auch da mit dem YouTube-Shorts-Format hat man auch, wenn es jetzt am Ende des Tages nochmal eine andere Plattform, die anders zu bedienen ist, kann man da auch entsprechend nochmal mitnehmen. Heißt, habe ich das verstanden, bin ich eigentlich in der Lage, auf verschiedensten Plattformen vernünftig zu kommunizieren.
Dann gucken wir noch einmal auf die Plattformen, die wahrscheinlich die attraktivsten direkten Targeting-Möglichkeiten bietet. In Kombination mit den wahrscheinlich auch höchsten Werbepreisen, nämlich Business Network, LinkedIn.
Ja, prinzipiell einfach von den Targeting-Möglichkeiten, die du gerade angesprochen hast, hundertprozentig relevant, weil da habe ich halt die Möglichkeit, sehr, sehr gut und unglaublich präzise einzugrenzen, wem will ich denn jetzt hier überhaupt erreichen. Und da kann ich das natürlich dann auch sehr, sehr gut in meiner Kommunikation nutzen. Ja? Also wir können hier wirklich, wir sagen ja immer so schön laserscharf, wie so ein Bildhauer eigentlich quasi ausschneiden, mit wem wir überhaupt kommunizieren wollen. Und das können wir ja in der Kommunikation dann hinten dran in allen Ausspielungen nutzen. Da kann man ja so fein runtergehen, dass man in einer bestimmten Region nur ganz bestimmte Jobtitel im Endeffekt überhaupt sich mal anzeigen lässt. Und da kann man natürlich reingehen. Herausforderung, du hast jetzt gerade angesprochen, ist dann natürlich, ich habe für die Reichweite teilweise abstrakt hohe Kosten. Also wir reden ja jetzt hier bei kleineren Zielgruppen bei LinkedIn gut und gerne mal von Kontaktpreisen, von CPMs zwischen irgendwas zwischen 80 und 120 Euro. Ist keine oder Seltenheit. Höher. Teilweise sogar noch höher.
Oder höher.
Ja. Und da muss ich natürlich überlegen, je nachdem wie groß mein Media-Budget ist, was ich investieren möchte, komme ich da unter Umständen in einer gewissen Zeit schon mal schneller an meine Grenzen als jetzt beispielsweise bei einem sehr, sehr günstigen Netzwerk, etwa TikTok oder Snapchat. Ne? Das muss man einfach sich im Vorfeld halt wirklich gut überlegen.
Aber es gibt natürlich, ne, man muss das auch sagen, ein Unterschied ist, bei allen anderen Plattformen erhoffe ich mir, dass ich die, oder erwarte, dass ich die Zielgruppe, dass sie sich da drin verbirgt, sagen wir so. Und durch dieses Targeting, ich kann nicht nur das Targeting einstellen, sondern ich sehe die Größe der Zielgruppe im Nachgang.
Ja.
Das heißt, ich habe ein sehr gutes quantitatives Verständnis davon, auch innerhalb meines Suchmusters. Ja. Ich suche nur Leute, die in dem Fachbereich mit der und der Expertise, womöglich noch mit bestimmten Skills versehen sind. Wie viele davon kann ich denn jetzt maximal sozusagen überhaupt erreichen über die Plattform? Und das gibt natürlich schon eine andere Confidence, als wenn du denkst, okay, wir drücken mal auf Start und hoffentlich kommt was zurück.
Ja. Ne? Am Ende muss man, und da sind wir wirklich bei der Krux, immer auf die Position schauen und im Zweifel auch auf die Dringlichkeit, wie schnell brauche ich eine Person. Ja, wir reden ja jetzt die ganze Zeit noch immer sehr stark über das Recruiting, also wirklich jemanden innerhalb von einem bestimmten Zeitraum schnell finden, um eine Stelle zu besetzen. Ne? Und das ist natürlich nochmal ein kurzfristigeres Spiel, als jetzt am Ende, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, das Thema eben Employer Branding. Da muss ich mir wirklich genau überlegen, wie baue ich das Thema am Ende das wirklich auf. Und ein letzter Satz zu LinkedIn vielleicht noch. Man muss auch bei den Plattformen immer gucken, wie häufig werden die benutzt. Ja. Herausforderung kann sein, wenn ich jetzt gerade auch zeitkritisches Thema habe, unter Umständen erreiche ich eine relevante Person bei LinkedIn wesentlich seltener. Also die ist einfach schlicht und ergreifend seltener online. Ich kann die erreichen, aber ich habe keine Garantie, dass sie jetzt in dem Zeitraum online ist. Und bei anderen Plattformen kann ich vielleicht die Sichtbarkeit oder die Frequenz, mit der ich sie erreiche, in dem Zeitraum schon ums zwei- oder dreifache hochgezogen haben. Also das wird sehr, sehr spannend in dem Zusammenhang. Das muss man sich einfach gut überlegen.
Ja, man muss alle anderen Plattformen geben im Prinzip auch die Nutzungshäufigkeit an. Das ist bei LinkedIn nicht gegeben. Das muss man mit berücksichtigen. Am Ende, wenn man die Kosten berücksichtigt, bleiben es ja abstrakte Werte, wie hoch ist sozusagen der Tausender-Kontraktpreis, und am Ende zählt ja ganz am Ende, wie teuer war es, die Position zu besetzen.
Richtig.
Auch im Verhältnis zu den Cost per Vacancy, also wenn sie unbesetzt bleibt, die Position ist ja wichtig. Aber und das eben im Wettbewerb zu sowas wie einer klassischen Stellenbörse und so weiter, die das ja auch nicht nur machen, um allen zu helfen, sondern die verdienen damit Geld. Also es ist eine Frage, was es sozusagen lohnt. Und generell zu dem ganzen Thema Social Recruiting, am besten funktioniert es, wenn ich mehr als eine Position besetzen will, das muss man auch klar sagen.
Ja.
Ne? Also wer irgendwie ein Gänseblümchen sucht, das ist eine andere Situation, als wenn ich sage, ich brauche jetzt hier 50 und zwar relativ regelmäßig. Ne?
Ja.
Und je mehr und je gleichförmiger, desto besser funktioniert dieser Apparat.
Ja.
Nichtsdestotrotz, genauso gut wie die Frage, was kostet eigentlich ein Haus? Was kostet mich denn jetzt? Was kostet mich denn jetzt so eine Kontaktaufnahme oder eine Bewerbung, wie immer wir das nennen wollen?
Ja. Lass uns doch einfach mal das Feld nochmal ganz kurz und wirklich ganz schnell von hinten aufrollen. Wenn man jetzt mal guckt, was kostet mich im ersten Schritt die Reichweite? Mhm. Dann kann man sagen, bei einem Snapchat oder bei einem TikTok kann ich mit gut 2 bis 5 Euro für 1.000 erreichte Personen oder 1.000 erreichte Impressionen kann ich rechnen. Bei einem Meta bist du mit 20 bis 40 Euro im Schnitt dabei, weil die Zielgruppen in dem Moment natürlich je nachdem, wie ich suche, auch du hast eben angesprochen, regional natürlich variieren, aber auch da bin ich noch relativ günstig unterwegs und eben schon vorweggenommen, LinkedIn kann gut und gerne mal jenseits der 100 Euro liegen. Und das hat natürlich auch Implikationen auf die Bewerber. Ich werde bei einem Snapchat, bei einem TikTok und am Ende auch bei Meta natürlich wesentlich mehr Bewerbungen bekommen. Also Bewerbungen im Sinne von, jemand hat sich hier für einen Erstkontakt gemeldet, sagt, ich bin interessiert an der Stelle, gibt seine Kontaktdaten ab, dass wir ihn kontaktieren können. Da liegt man dann bei Preisen, ich sag mal, im Schnitt zwischen 20 und 30 Euro bei einem Meta beispielsweise. Auch das ist nicht unrealistisch. Je nach Position auch mal 40 bis 50 Euro. Aber das sind einfach relativ normale Werte, auf die man da trifft. Und bei einem LinkedIn, auch hier kommt es wieder drauf an, kann es gut und gerne auch mal so günstig sein, kann aber auch mal 200, 300 Euro pro Kontakt sein. Ne?
Man kann, es ist halt ein wirklich schwieriges Feld, man kann für 4,99 Euro qualifizierte Kontakte generieren, die womöglich auch geeignet sind und sagen wir vorqualifiziert im Sinne von, sie haben bereits mitgeteilt, dass sie bestimmte Qualifikationen haben oder so etwas.
Ja.
Aber eben darauf sollte man nicht rechnen. Auf der anderen Seite eine Position, die hängt auch davon ab, wie viele Kontakte brauchst du, um am Ende die Position zu besetzen. Wie teuer darf das am Ende sein?
Ne? Da sagst du einen mega spannenden Punkt, weil wir erleben im Markt auch häufig, dass so ein bisschen mit der Anzahl an Bewerbungen gern mal angegeben oder, wie sagt man ja, so schön geflext wird.
Ja.
Ja. Und ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo lese, ja, wir haben irgendwo eine Position ausgeschrieben, und dann kommen irgendwo 600, 700 Bewerbungen innerhalb von kurzer Zeit rein. Ja. Alles schon gelesen. Ja, gut, ist eine beeindruckende Zahl, aber wer soll die bearbeiten? Also ich als HR-Abteilung mache jetzt keine Freudensprünge, wenn ich jetzt 700 Leute kontaktieren müsste. Sondern da geht es am Ende des Tages ja eher darum, welche Personen haben das ideale Anforderungsprofil und kommen jetzt durch den Prozess. Also da nützen wir die Masse an Bewerbungen recht wenig.
Und da muss man, glaube ich, nochmal was sagen, das hängt auch am Ende mit der Strategie zusammen.
Genau.
Je mehr ich im Vorfeld abfrage, zum Beispiel Berufserfahrung, Abschlüsse, keine Ahnung was, desto teurer wird die Bewerbung.
Ja.
Aber desto sicherer bin ich halt, dass die Person wahrscheinlich auch passt. Und das ist am Ende ein Spiel, wo man sagen muss, okay, wo, wo lege ich jetzt die Hürde hoch und wo vielleicht nicht. Ne? Günstigere Bewerbungen zu generieren ist nicht grundsätzlich ein Problem, sondern es ist die Frage, ist es auch das, was man eigentlich will?
Ja, du sagst da einen ganz spannenden Punkt. Wir iterieren ja generell bei unseren Kampagnen immer.
Ja.
Ja, also wir gucken am Anfang ganz oft, wir machen das Feld sowohl für Neukundengewinnung als am Ende des Tages auch für Bewerber ja relativ breit auf. Gucken mal am Anfang, wie kriegen wir überhaupt Zugriff auf die Zielgruppen? Kriegen wir überhaupt Bewerbungen rein? Sind das am Ende des Tages erstmal, kommen die aus der richtigen Industrie beispielsweise, sind das prinzipiell die richtigen. Und dann kann man natürlich das ganze Spiel auch noch verschärfen. Ja? Dann kann man im Zweifel Wissensfragen in den Prozess mit einbeziehen, kann die, ich sag jetzt einfach mal, die Angaben, die jemand machen muss, damit er durch den Prozess durchkommt, damit er sich eintragen kann, kann man auch verschärfen. Und das ist im Endeffekt etwas, wo man diesen Trichter einfach am Ende immer weiter zuspitzen kann. Und da ist man eigentlich auch immer gut beraten, das wirklich zu monitoren und wirklich zu gucken, dass man da am Ende wirklich nur die gute Qualität dann auch durch das Sieb dann lässt.
Genau. Du hast es eben schon einmal angesprochen, Thema, das uns am Herzen liegt, und wir reden jetzt ja darüber, eigentlich, wie finden wir auf diesen Plattformen, also in diesem Teich, die Leute, die wir jetzt in vergleichsweise kurzer Zeit für uns gewinnen können.
Ja.
So, die Voraussetzung dafür firmiert unter dem schönen Begriff Employer Branding. Was heißt das? Einmal kurz gesagt, hey, ich muss als Arbeitgebermarke sichtbar sein, auch als Marke, ne, als Arbeitgebermarke sichtbar sein. Ja. Das heißt, ich muss für irgendwas stehen und ich muss auch gesehen werden, weil sonst ist blöd.
Ja, hundertprozentig. Und das Gute ist beim Bewerbermarketing oder beim HR-Marketing, nennen wir es einfach mal so, es ist ja nicht grundlegend anders als bei der Neukundengewinnung, ne? Am Ende, wir haben einen Markt, wir haben, ich sage jetzt einfach mal, eine Zielgruppe von Personen, wo wir generell mit in Kontakt kommen wollen. Und wie beim normalen Kundenmarketing ist ja so, nur ein Bruchteil der Leute sind jetzt eigentlich bereit, mit mir in Kontakt zu kommen.
Ja. Ne?
Ich habe ja, LinkedIn sagt ja immer, ca. 5% der Leute sind jetzt gerade eigentlich in Market, sind jetzt also bereit, mit mir als Unternehmen in Kontakt zu kommen. Das heißt aber ja nicht, dass die 95% irrelevant sind. Die sind nur jetzt nicht in der Lage, den Job zu wechseln oder jetzt mit mir in Kontakt zu treten vielleicht.
Ja.
Das heißt aber, und da bist du ja bei dem spannenden Thema Employer Branding, du kannst dich ja trotzdem bei denen positionieren.
Ja.
Wenn du die Message gut hast, wenn das Werbemittel und die Nachricht, die du sendest, gut ist, dann merken sich die Leute dich ja trotzdem. Und du bist im Zweifel für die nächsten Monate oder sogar Jahre, da geht es ja eher um längere Zeiträume, im Kopf schon mal gesetzt. Und es geht ja auch darum, langfristig sich beim Wettbewerb abzugrenzen und einfach zu gucken, habe ich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Unternehmen, mit denen ich regelmäßig konkurriere. Und da kommt das ja natürlich total ins Tragen, dass du bei Social Recruiting, das Recruiting mal ausgelassen, immer auch Employer Branding betreibst.
Und wir können das sogar technisch im Prinzip aufeinander aufbauen, muss man sagen. Das ist ja auch noch möglich, ne? Dieselben Zielgruppen spielen und so weiter. Das geht noch. Man muss nochmal, es gibt halt in vielen Unternehmen, gibt es halt gewisse Vorbehalte, muss man sagen, da zu investieren, weil man sieht, okay, ich brauche diese Leute. Aber Employer Branding, was bringt mir das eigentlich? Und jetzt einmal technisch aus unserer Perspektive, es wird, wenn der Recruiting-Prozess läuft, ihn schneller und günstiger machen. So.
Ja.
Und wenn man für sich überprüfen will, ist das eigentlich eine sinnvolle Sache oder nicht, finde ich, muss man einfach mal dieses ganze Thema Recruiting außen vor lassen. Und das Beispiel, das ich ja sonst bringe, ist, stell dir vor, du bist jetzt keine Arbeitgebermarke, sondern du bist ein Hotel.
Ja.
Und alles, was die Leute von dir sehen, ist irgendwo mal, sagen wir bestenfalls, und das wissen sie dann, dein Name.
Ja.
Wer bucht jetzt auf Basis dieser Information und wo wächst du Begehrlichkeiten? Allein dadurch, dass du das Waldhotel Ulmenblick oder wie auch immer bist und mehr weißt du nicht. Und diese Sichtbarkeit herzustellen. Ne? Am Ende willst du ja, natürlich sollen die Leute nicht bei dir Urlaub machen, aber du musst ja Begehrlichkeit wecken.
Ja,
und das heißt, dass erstmal diese Transparenz geschaffen sein muss, damit du in den Augen von potenziellen Kandidaten und Kandidatinnen nicht nur ein grauer Betonkasten bist, in den graue Männer in grauen Anzügen und Frauen ein- und ausgehen.
Ja.
Und das ist die Situation, die bestenfalls passiert, wenn du das nicht machst.
Ja, und das ist ein super spannendes Bild, was du da zeichnest. Das Ding ist ja, da sind wir wieder ganz am Anfang, es ist nie verkehrt, am Anfang eine Strategie für die Besetzung von bestimmten Fachkräften zu haben. Besetzung klingt immer so kurzfristig, aber sagen wir mal so jetzt hier unser Beispiel. Wir wollen am Ende des Tages ja für unsere Kunden einfach den besten Service bieten im Bereich Social Media Advertising. Jetzt einfach mal so als Beispiel. Und das heißt, am Ende des Tages, weil wir da den Anspruch haben, mit die Besten zu sein, oder eigentlich, wir wollen einfach die Top-Agentur sein, ist das am Ende des Tages auch immer für Fachkräfte interessant. Und wir positionieren uns ja eigentlich fortlaufend auch bei den wirklich ambitionierten Leuten im Social Media Marketing, weil die wissen, wenn man so einen Service für Kunden bietet, dann habe ich auch da die Möglichkeit, mit relevanten Budgets zu arbeiten, wirklich mit den Plattformpartnern zu arbeiten. Und das ist am Ende des Tages für unglaublich viele Leute in dem Bereich natürlich relevant. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das, was wir hier machen, was wir an unsere Kunden nach außen tragen, natürlich auch als Arbeitgebermarke nach außen tragen. Genau. Weil das zieht die Leute an. Ja. Und da haben viele Unternehmen einfach noch nicht so richtig ein Gefühl dafür, dass sie das, was sie im Endeffekt als ich sag mal, Kundenmarke nach außen tragen, auch gleichzeitig mit als Arbeitgebermarke transportieren können. Und da liegt eine riesige Chance.
Und man muss sich auch mal vergegenwärtigen, wie früh gehen manche und erfolgreiche Unternehmen potenzielle neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an. Und ich erinnere mich, wir waren bei einer tollen Veranstaltung, Social Recruiting Days in Berlin. Mhm. Klasse Veranstaltung, war ein Vortrag von About You, 2 Jahre vor Studienabschluss.
Ja.
So. Ne? Und dann stehen die, man sieht es fast bildlich vor sich, wie dann so andere Unternehmen sagen, lass uns mal gucken, wer jetzt hier sein Studium beendet hat und dann mal gucken, ob die gut genug für uns sind. Und dann steht der About You und sagt, wir haben seit 2 Jahren Kontakt. Ja. So, und da kann ich mir überlegen, wer jetzt das Rennen macht.
Ja, klar. Ja, die sind im Kopf. Ja? Ja. Die sind omnipräsent in dem Moment und da muss man ja einfach sagen, About You ist jetzt ein Player mit unglaublicher Macht in dem Sinne, dass einfach Ressourcen da sind in Zeit, ja, in Form von Leuten und auch Geld. Aber wenn ich das als Unternehmen mir zur Aufgabe mache, zu sagen, ich bin in einem bestimmten Bereich einfach der perfekte Arbeitgeber, dann macht das schon Sinn, das auch immer wieder in die Zielgruppen, in die Teilzielgruppen konstant rauszutragen. Ja. Das ist nie vergebene Investition.
Und es wird halt, also um es auch nochmal so ein bisschen operativ auch zu machen,
ja,
in dem Maße, in dem ich Leute zeige, die da arbeiten, ich connecte mich nicht mit einem Gebäude oder einem Markennamen, sondern wenn ich Leute zeige, die dort sind und die mir sympathisch erscheinen, haben sich meine Chancen gerade um 1000% erhöht. Ja. Punkt. So, es reicht nicht, aber es ist eine Voraussetzung erstmal.
100%ig,
ja. Und dann sind wir auch schon eigentlich beim nächsten Thema. Lass uns mal kurz, wir könnten ja endlos über das Thema Employer Branding sprechen, aber ein bisschen operativer werden noch. Mhm. Am Ende müssen wir was zeigen.
Richtig. Ja, wir müssen die Ads aussehen.
Ja.
Genau, das ist halt das Thema. Aussehen ist eine Sache.
Ja.
Na, wir können jetzt sagen, okay, wir haben jetzt eben bei TikTok beispielsweise von einem Hochkantformat geredet. Es ist natürlich wichtig, was ich zeige, aber da sind wir wieder ganz am Anfang. Noch viel wichtiger ist wirklich, dass ich genau kommuniziere in Form von Worten, in Form von einem Text. What's in it for you? Ja. Und die Form, also die Art, was ich zeige, sollte sich eigentlich immer daran anlehnen, was ich eigentlich sagen will. Und das ist ganz, ganz spannend, weil oftmals erlebe ich immer noch, dass es oftmals umgekehrt stattfindet, dass man sich erstmal Gedanken darüber macht, wie denn der Aufbau von dem Bild oder von dem Visual ist und dann am Ende beim Text doch schon öfter so ein Einheitsbrei damit reinkommt. Da hat man dann ein super tolles Video gemacht, aber zum Beispiel keine Untertitel benutzt. Mhm. Wir wissen alle, in Social Media habe ich in der Regel am Handy seltenst den Ton an. Mhm. Ja, und ohne Untertitel verpasse ich die Chance, innerhalb von ein paar Sekunden zu sehen, okay, was will die Person mir jetzt eigentlich mitteilen? Und dann sind so Sachen wie zum Beispiel so, ich suche dich. Oder oben erstmal, wir suchen dich. Also überall alles, was jetzt so textlich als erstes in den Ads so in den Sinn kommt, wird quasi so der Platz schon verschwendet, weil man damit so Allgemeinplätzen dient. Aber wenn ich in dem Moment in Bruchteilen von Sekunden ja eine Nachricht hinterlassen will und in die Köpfe will, ich will mich ja so innerhalb von ein paar Millisekunden in die Köpfe einfräsen, dann muss ich jeden Touchpoint, den ich bei so einer Ad habe, ja nutzen, um zu sagen, what's in it for you? Und das ist am allerwichtigsten, behaupte ich mal, bevor man jetzt ein super tolles neues Format benutzt oder super tolle Effekte etc. benutzt, die Message muss stimmen. Meine These.
So, erst die Message, dafür ist das, was wir am Anfang gesagt haben, glaube ich, der Schlüssel, dass man sagt, verstehen, was treibt die Person am anderen Ende an und von der ausgehend, was soll am Ende passieren? Ne? Genau, so, und das bringt halt viele Dinge mit sich, zum Beispiel auch das Thema Emotionalität in der Ansprache.
Ja.
Ne? Wie ich bin am Ende ich bin ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern ich bin auf einer Plattform,
ja,
wo vor mir und nach mir und zwar in sehr kurz getaktet weitere Messages kommen.
Ja.
Und das ist die Konkurrenz. Das ist die erste Konkurrenz und das, ja, muss man sich halt klar machen, mit der ich unterwegs bin. Nicht, ob das Jobangebot von jemand anders besser ist.
Richtig.
Weil, genau, es steht nicht daneben.
Nee, du konkurrierst im Zweifel mit dem Essenspost vom Mittag.
Genau.
Ne? Von irgendjemandem anderen. Das kann sein.
Und das ist halt, und dann ist halt die Frage, wieso sollte mir deine Message als Arbeitgeber jetzt relevant erscheinen? Denn ich habe erstmal an dir null Interesse, um das mal klar zu sagen, ja?
Ein Zusatz, was wir ja auch immer noch erleben, ist, dass bei vielen Unternehmen das Mindset vorherrscht, die Leute bewerben sich bei mir.
Nein.
Also müssen die sich eigentlich für mich interessieren. Ja. Aber wir machen Folgendes, wir bewerben uns
bei den Kandidaten und Kandidatinnen.
Ja, richtig.
Und eine technische Folge dieses, sagen wir mal, unglücklichen Mindset-Fehlers ist, dass du sagst, bitte senden Sie also mal was Technisches, ne?
Ja.
Bitte Lebenslauf mitsenden und Arbeitsproben und das und das. Und ich würde mal darum bitten, wer hat denn sowas auf dem Handy griffbereit? Also ich nicht.
Wir haben die Umfrage ja hier mal bei uns im Unternehmen, ja, gemacht. Es hatten ja zwei Leute den Lebenslauf auf dem Unternehmen, ja, auf dem Handy.
Ja.
Haben wir uns natürlich auch direkt gemerkt, die Leute.
Ja, ja, ja.
Ja. Aber nein, man kann im Endeffekt Spaß beiseite, man kann sagen, es ist eher selten, dass ich jetzt meine kompletten Bewerbungsunterlagen auf dem Handy mit
und dabei gleichzeitig, habe. Um das auch nochmal zu sagen, weil das ist, wenn man nicht auf den Plattformen sonst unterwegs ist, als Werbetreibender hat man es nicht im Kopf, mobil, sonst egal. Also, ne, das ist, kann man, und das gilt halt auch, und dann kommen halt oft diese Probleme da rein, weil dann sagt man, ja, wo sollen wir denn die Leute hinschicken? Ja, hier in unser Bewerbermanagement-Tool. Und, ja, dann guckst du es an, wie es aussieht und denkst, das ist ja ein wundervoll, oder bin ich bei meinem Finanzamt gelandet,
ja,
und soll jetzt meine Elster-Unterlagen abgeben, oder ist das ein Bewerbungsprozess, wo ich mich willkommen geheißen,
ja,
fühle, weil, ne, das ist halt der Unterschied. Ich bin, ja, ja nicht zu euch gekommen, sondern ihr habt euch an mich gewendet.
Richtig.
So, und jetzt, ne, das ist, ne, wie wenn der Typ auf der Straße dich anspricht und sagt, hier, unser Club ist geil. Und dann glaubst du dem und stellst dich da hin und dann steht ein Zweiter vor dem Club und sagt, hast du folgende Unterlagen dabei, um reinzukommen? So, nein, ne? Das ist.
Ja, das ist ein spannendes Bild, ne? Also in dem Moment, wo ich, sage ich jetzt mal, als Arbeitgebermarke auch super bekannt bin und mir die Leute die Türe einrennen, kann ich sowas ja auch verlangen. Ist ja gar kein Problem. Wenn ich, ja, von 10 Leuten, die alle top sind, 8 habe, die ihre Unterlagen schon dabei haben, ja, wie, ja, am Wohnungsmarkt, ja, dann go for it, dann nehme ich die. Ja. Aber das ist ja Wunschdenken und die allerwenigsten Unternehmen sind ja schon in der Position, dass sie das in den aktuellen Zeiten noch können.
Ja.
Ne? Und da muss man einfach in gewisser Weise umdenken. Ganz, ganz spannender Punkt, den du da sagst.
Und das ist eben, das bringt so ein paar technische Aspekte ja mit sich. Ja. Und dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, weil wir dann ja immer wieder in die Situation kommen, dass sie sagen, ja, okay, aber wo schicken wir die Leute denn hin? Wir haben ja nur das.
Ja.
Ne? Und dann, das ist wirklich, man denkt, das ist kein großes Problem, aber aus der Erfahrung möchte ich es noch einmal sagen, das ist ein Dealbreaker. Wir schicken da schicken Leute Unternehmen, die machen vielleicht Anzeigen, die sind vielleicht noch nicht mal schlecht, schicken sie aber auf eine Seite, die ist nicht mobil optimiert.
Ja.
Ich kann mich gar nicht bewerben oder ich kann das nur machen, wenn ich noch eine Lupe dabei habe, um Dinge zu lesen. Dinge sind nicht klickbar, es ist entsetzlich.
Ja.
Deswegen gibt es technische Lösungen, die stark promoted werden gerade, sogenannte Funnelbilder, die dann so funktionieren, um das einmal zu erklären. Ich werbe auf der Plattform meiner Wahl,
mhm,
und dann schicke ich die Leute aber nicht hier auf meine Domain und mein vergleichsweise teures Tool, das ich eigentlich dafür habe, diesen Prozess zu managen,
ja,
sondern qualifiziere sie im Rahmen eines mobil dargestellten Tunnels, Funnels, also ich stelle Fragen und,
ja,
erkläre Dinge weiter durch, bis sie am Ende dann konvertieren und daraus plumpsen. So.
Ja.
Ist das gut?
Ja, Punkt. Erstmal gesagt, ja. Aber jetzt muss man natürlich wie immer das ein bisschen eingrenzen. Am Ende, was habe ich, wenn ich diesen Funnel-Builder benutzt habe? Ich habe eine Landeseite.
Ja.
So, das ist jetzt per se erstmal nichts Besonderes. Ich,
ja,
schicke die Leute aus einer Plattform A auf eine Landeseite.
Ja.
Vorteil von den Funnel-Bildern, muss man ganz klar sagen, die sind so optimiert, dass die blitzschnell laden. Also,
ja,
mit den allermeisten Funnel-Bildern, die ich kenne, habe ich am Ende eine Landeseite, die lädt innerhalb vom Bruchteil von einer Sekunde, vielleicht anderthalb Sekunden, je nachdem, was ich für ein Netz hier in Deutschland habe. Aber die ist schnell da. Heißt, ich,
ja,
kann die erstmal gut aufrufen. Das ist ein Vorteil. Und der zweite Vorteil, was die gemacht haben, ist, die meisten Funnel-Bilder benutzen diese sogenannten Quizzes. Ja, und so ein Quiz ist im Endeffekt, ich habe so Qualifizierungsfragen, kann ich über normales Formular abfragen, über so ein Dropdown, wo die Leute erstens, im besten Fall noch so ein Freitextformular, wo ich alles selber eintragen muss. Ja, das macht ja keiner. Ja, ja, wir sind ja hier am Ende, ich denke immer, ich bin beim Arzt, in der Bus, wo auch immer und habe jetzt gerade nur mein Handy zur Hand, führt die Leute da durch und das machen diese Funnelbilder. Da kann ich schnell ein, zwei Optionen anklicken. Finde ich interessant, macht Spaß, ist wie früher, keine Ahnung, ich habe die Wendy nicht gelesen, aber es gab ja immer diese Persönlichkeitstests, ne? Und da hat man ja immer gerne diese Tests gemacht und so, das haben die sich zu eigen gemacht. Das ist aber etwas, das kann ich theoretisch auch selber bauen, mit einer vernünftigen, wenn ich eine Landingpage bedienen kann, kann ich mir auch so eine Qualifizierungssache bauen. Kommt natürlich auch darauf an, wie ich die Fragen stelle, ne? Wenn ich einfach nur so stumpf sagen Sie mir mal dies über sich oder das über sich, langweilig. Verpacke ich das irgendwie in eine interessante Frage, schon haben die Leute mehr Lust, das zu beantworten. So, aber das führen diese Funnelbilder einfach sehr, sehr komfortabel durch und dann kann ich innerhalb von kürzester Zeit mir halt so eine Landeseite bauen.
Es ist leicht zu bauen. Es erscheinen auch nicht alle Fragen auf einmal. Das wirkt halt auch nicht so überlastend. Ja. Ich kann halt außer den Fragen auch noch immer Dinge dazwischen packen, die so Benefits, warum du dabei sein solltest. Mhm. Ich kann zum Beispiel jetzt aus dem Bereich, ich könnte mal ein Video zeigen, wo irgendjemand, der in einer vergleichbaren Position ist, irgendwie ganz happy sich äußert, dass er ja wie schön sich sein Leben verändert hat, seit er bei Firma XY ist. Ja. Wie auch immer. Also irgendwas, was mich motiviert, den nächsten Schritt zu gehen. Richtig. Und so erfahre ich im Vorfeld eigentlich schon relativ viel. Und wenn ich sage, wenn ich meiner IT das sage, bitte bau das, dann ist da entweder ein Klärer, der sagt, hier, komm für ein paar Euro, kauf mir dieses Tool ein. Oder, aber natürlich, in 2,5 Jahren haben wir das Konzept fertig.
Richtig. Ne?
Das ist Zeitthema. Ja, und wir haben, das sollte jetzt ja auch nicht unerwähnt lassen, die Plattform selbst bieten Möglichkeiten, sowas in der schlanken Form, und das ist halt konzeptionell vergleichsweise niedriger Aufwand, das auch selbst abzubilden. Wie sieht das denn dann aus?
Ja, du sprichst ja davon, dass man beispielsweise bei Meta oder LinkedIn die sogenannten Lead-Formulare nutzt.
Ja.
Und die werden ja mit der Zeit auch immer besser. Also mal ganz, auch wenn sie am Ende vom Funktionsumfang und am Ende auch von der, ich sag mal, Designmöglichkeit immer noch nicht an so einen Funnel-Builder rankommen, habe ich da, ohne noch ein zusätzliches Tool im Einsatz zu haben, auch die Möglichkeit, interessante Wissensfragen zu stellen, Qualifizierungsfragen, und ich kann im besten Fall auch noch mit einer bestimmten Logik, mit einer Verknüpfung auch ausfiltern, wer kommt denn jetzt auf welche Weise durch meinen Prozess. Na, ich kann zum Beispiel die Maschine Meta so trainieren, dass nur bestimmte Antworten dazu führen, dass das als ein Lead am Ende gezählt wird. Und dann natürlich auch der Algorithmus hintendran nur auf die Leute optimiert, die durch meinen abgefragten Prozess kommen. Und das sorgt dann, und da lege ich meine Hand für ins Feuer, auch schon für eine wesentlich bessere Qualität. Also wenn man diese Lead-Formate richtig nutzt, hole ich mir da keinen Schrott an Bewerbern rein und habe gleichzeitig relativ pragmatisch auch schon eine Möglichkeit, erste Kontakte vorzufiltern. Funktioniert auf jeden Fall gut.
Egal welchen Weg ich jetzt wähle, muss man auch sagen, erstmal, wenn ich mich dafür entscheide, habe ich schon mal eine Sache richtig gemacht. Ich habe verstanden, dass ich nicht Leute anspreche und die sagen, juhu, diese Firma, ich habe hier übrigens mein Paper-Paket hier bereitgestellt und die beglaubigte Bescheinigung von allen meinen Familienangehörigen, dass ich der oder die Richtige bin. Habe ich alles mobil parat. Das habe ich schon mal verstanden, dass ich mich eigentlich bewerbe und dass es ein Prozess ist. So, was ist denn, wenn wir jetzt so ein bisschen gucken, was muss ich im Nachgang beachten, also abgesehen davon?
Ja, nehmen wir mal an, wenn jetzt kein ganz kleines Unternehmen ist, was jetzt diese Art von Recruiting nutzt, dann habe ich in der Regel ja eine Bewerberdatenbank, CRM-System, und da müssen die Kontakte natürlich auf eine gewisse Art und Weise eingespeist werden. Also bevor ich die Kampagnen starte, muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen, wie generiere ich die Kontakte und wie kommen die jetzt in meine Datenbank? Und dann natürlich auch, ich habe in der Regel jemanden, der Interesse an einem Kennenlernen hat, der hat aber noch keinerlei Unterlagen in der Regel abgegeben. Mhm. Also das heißt, ich habe den jetzt in der Datenbank drin, muss aber mir jetzt überlegen, ich kann den ja jetzt nur auf Basis von so 2, 3 grundlegenden Infos, die er mir gegeben hat, erstmal durchsuchen oder durchleuchten. Ich habe zum Beispiel noch kein Zeugnis gesehen, kein Lebenslauf in dem Sinne. Da muss der Prozess, der kommt, der muss umgestellt werden. Oder zumindest ein zusätzlicher Prozess muss her. Weil in dem Fall du hast jetzt eben immer wieder gesagt, ich bewerbe mich als Unternehmen bei den Leuten, muss ich auch in das Gespräch anders reingehen. Ja. Die Person kommt jetzt erstmal mit einem niedrigen Intent, die hatte vielleicht einen schlechten Tag nur auf der Arbeit oder auch das ist ja immer mal wieder so ein Vorwurf an die Mechanik, der will nur mal seinen Marktwert abklopfen. Da muss ich natürlich von dem ersten Gespräch, was ich führe, schon in der Lage sein, die Person auch so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Ne? Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn sich dieser Prozess erstmal umdreht. Ja, normalerweise ist ja so, die Person wird erstmal, ich sag mal, fachlich durchleuchtet, passen die Studienabschlüsse, passen die bisherigen Berufserfahrungen und dann wird da erstmal so abgeklopft, passt die Person. Social Recruiting bietet die Möglichkeit, zuerst mal diesen Social Fit rauszufinden, also in einem Erstgespräch mal zu erklären oder abzufragen, wonach suchst du überhaupt? Warum bist du vielleicht gerade unzufrieden? Was wünschst du dir für die Zukunft für deinen Beruf? Und das sind erstmal diese persönlichen Fragen, die man in dem Erstgespräch klären kann. Und wenn das passt, dann sind die meisten Leute, wenn es von beiden Seiten aus sich erstmal gut angefühlt hat, auch bereit zu sagen, ich gebe mal ein Zeugnis rüber oder ich verfasse nochmal einen Lebenslauf. Aber dieser Prozess, den Unternehmen da halt meistens haben, der müsste minimal angepasst werden.
Das ist nochmal ein interessanter Punkt, da würde ich gerne noch auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist einmal Kanäle, weil ab dem Zeitpunkt, ab dem ich den Kontakt habe, und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ich verlagere das Ganze zum Beispiel auf E-Mail oder ich habe andere Kontaktdaten oder Messenger-Kommunikation wird immer größer. Und man muss das auch nochmal sagen, es lässt sich anbinden, ne, dass der Kanal, weil das ist ein Kanal, den die Leute halt gewohnt sind in vielen Stellen. Das mache ich vielleicht nicht, wenn ich jetzt hier den Leiter einer neuen Hochschule suche. Aber ansonsten ist das halt ein etablierter Weg. Leute kommunizieren über WhatsApp und das lässt sich anschließen, ist auch ein Produktmeter. Das eine. Und das andere, wenn dieser Mindset-Wechsel stattgefunden hat, dann hat das Auswirkungen auf die Tonalität. Weil momentan ist es immer noch so, dass es wie so ein Gatekeeping ist. Du kannst froh sein, wenn du hier durch die Tür kommst. Gucken wir mal, ob du gut genug bist. Wenn ich aber die ganze Zeit kommuniziere, ich finde dich super, und zwar irgendwie in den Anzeigen, dann in dem Reply, dass wir machen, hey, danke, dass du hier Interesse an uns zeigst. Wir finden dich immer noch super. Ich habe ja keinen eingestellt, deswegen. Eben. Ich zeige einfach nur mal Freundlichkeit so und wechsle so ein bisschen von mal gucken, ob du hier weiterkommst. Ja. Das muss ich nicht machen. Nee. Das kann man auch nett machen. Und das hat halt auch schon Auswirkungen, wie die Arbeitgebermarke wahrgenommen wird, das Thema Tonalität in dem ganzen Prozess.
Ja, das ist so wichtig, was du sagst, weil auch das gehört ja zum Teil vom Employer Branding dazu. Ja. Wenn jetzt mit relevanten Leuten ein Kontakt entsteht, die werden im Zweifel ja auch, wenn die jetzt sagen, warum auch immer der Jobwechsel kommt nicht zustande, die Leute nehmen den Job nicht an. Ja. Aber du hast trotzdem ein Gefühl von einem Gespräch und ein Gefühl von einer Marke bekommen. Und das wird im Zweifel ja auch dann weitergetragen. Also mal abseits von den reinen Kontakten über die Social-Kanäle, ich habe da eben die Möglichkeit, mir generell auch so einen kleinen Stein ins Wasser zu werfen, der dann natürlich auch auf persönlicher Ebene immer größere Kreise zieht.
Am Ende ist es halt ein Beziehungsaufbau, ne?
Richtig.
Das heißt nicht, dass wir mit allen irgendwie eine langfristige Bindung eingehen, aber hey, man sieht sich wieder.
Ja, und da muss man einfach zusammenfassend sagen, das Potenzial wird bei ganz wenigen Unternehmen voll ausgeschöpft.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass jetzt Social Recruiting die klassischen Recruiting-Maßnahmen ersetzen soll. Das ist eine zusätzliche Bereicherung. Ja. Genau wie du eben festgestellt hast, ich kann darüber in einer größeren Menge auf mich aufmerksam machen. Ich finde Leute, die ich jetzt persönlich nicht vielleicht auf einer Plattform wie einem LinkedIn zur persönlichen Ansprache gefunden habe. Ich finde zusätzliche Leute. Ich habe auch die Möglichkeit, dann die Leute, mit denen ich in Kontakt war, generell mal für mein Unternehmen zu begeistern. Und das ist eigentlich, wenn man es so sieht, ist es ein komplett ganzheitlicher Prozess. Und da wünsche ich mir einfach noch, dass Unternehmen das viel mehr für sich nutzen, weil das Thema Fachkräftemangel wird weiter relevant sein. Und da hilft es einfach allen Beteiligten, wenn man dafür Lösungen und Strategien findet. Und wenn man dafür natürlich dann auch die Investitionen auch bereit ist zu gehen. Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn.
Wenn wir es so Summary fassen, ne? Erstens nochmal kurz gesagt, es tut nicht weh.
Richtig.
Es erschließt neue Potenziale. Denn wenn man jetzt spürt, okay, wir machen eigentlich immer dasselbe. Wir gehen jetzt hier zu Plattform A, posten das, Plattform B, meinetwegen nochmal Lokalpresse, Fachpresse, wie auch immer.
Ja.
Aber entweder das Volumen geht zurück und oder die Qualität geht zurück. Dann kann ich jetzt entweder sagen, das ist halt so, damit müssen wir alle leben, das betrifft ja alle gleichermaßen. Und das stimmt, das trifft alle gleichermaßen, die sich genau gleich verhalten.
Ja.
Wenn ich aber sehe, hey, das ist ja auch eine Chance und Risiko, dass sozusagen die Wechselbereitschaft oder die Loyalität zu Unternehmen nicht unbedingt nach oben steigt gerade.
Ja.
Das heißt, Leute sind prinzipiell schon durchaus wechselwillig. ja, sie sind nur nicht auf der Suche, dann sind das Kanäle, über die ich einfach neues Potenzial und damit eben auch andere Qualität nochmal erschließen kann.
Ja.
Und die einzige Herausforderung ist dabei, ich muss meine Kommunikation umstellen, ich muss an den Prozess rangehen. Und das sind, ne, das sind Änderungsschritte, die sind erstmal aufwendig, weil ich sagen muss, hey, ich muss plötzlich sagen, nicht du bewirbst dich, sondern wir gehen auf dich zu.
Ja.
Das ist ein Invest, das sind technische Anforderungen, die Ansprache muss anders sein. Aber eigentlich ist es handelbar. Das
100%ig.
Ist, ne, man kann das ja auch unterschiedlich groß dimensionieren, muss man sagen. Und dann hat man Ergebnisse, und das muss man auch sagen, weil es ist ja so, oh, ist das jetzt ein Riesenprozess, wie die anderen Change-Prozesse, da muss die Change-Abteilung zwei Change-Konzepte machen, sondern das ist ja ein Thema, wo man sagen kann, im kleinen Stil kannst du heute sagen, wir machen es, und du hast in 2 bis 3 Wochen hast du die ersten Ergebnisse da stehen, da hast du noch nichts Durchoptimiertes, aber es läuft und du siehst zumindest, hey, Menschen reagieren da drauf und ich krieg was durch die Tür.
Ja. Ja, und das Gute ist, Unternehmen müssen das heutzutage ja auch nicht komplett alleine stemmen und sich komplett alleine beibringen. Wir helfen unseren Kunden ja jeden Tag dabei, dass sie die richtigen Kontakte, die richtigen Fachkräfte im Endeffekt identifizieren können. Wir helfen da strategisch bei, wir helfen da operativ bei, sowohl langfristig als Partner oder eben entsprechend auch an der einen oder anderen Stelle für ausgewählte Kunden als Trainer. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, auch euch auch an uns zu wenden, wenn ihr in dem Bereich auch Unterstützung braucht. Na, also niemand muss diesen Weg alleine gehen, und die Einladung muss man auf jeden Fall auch nochmal aussprechen.
Völlig richtig. Goldene Schlussworte.
Ja.
Dann sind wir durch. Wir freuen uns auf eure Erfahrungen, die ihr vielleicht schon gemacht habt im Bereich Social Recruiting. Oder wenn ihr Fragen habt, wir sind relativ einfach zu finden auf LinkedIn oder über unsere Webseite. Wenn ihr mehr zum Thema Social Recruiting hören, lesen wollt, auch gerne Message. Und übrigens, dieser Podcast kann bewertet werden auf nahezu allen gängigen Plattformen. Wenn ihr sagt, das ist eigentlich ziemlich geil, dann gerne bewerten. Wenn ihr sagt, hey, das war aber ausbaufähig, dann gerne eine Message. Und wenn ihr sagt, hey, ich will eigentlich mehr davon, dann abonnieren. Das geht eigentlich auch überall. Und in dieser Form übrigens findet ihr, falls ihr bisher nur zugehört habt, den ganzen Podcast und das Gesicht vom Tobi auch auf YouTube. Denn wir haben das Ganze auch per Video aufgezeichnet. Damit sind wir durch. Vielen Dank, Tobi.
Ja, ich danke dir. Schön, dass wir mal wieder dazu gesprochen haben.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.